Gut, das Thema der Heilige Geist, wer er ist, was er tut und wie er kommt. Dazu würde ich gerne einen kleinen Überblick geben, viel mehr wird es gar nicht, weil so ganz umfassend brauchten wir, weiß nicht, Monate. Aber ich möchte mal so einige Schneisen schlagen, sozusagen, um ein Stück Durchblick zu bekommen. Und da möchte ich gerne im ersten Teil, das wird sicher heute vielleicht das auch ausfüllen, einige sehr grundsätzliche Dinge sagen, die in der Bibel zum Heiligen Geist stehen. Da geht es also um das Fundament. Das Fundament sieht man in der Regel nicht bei einem Haus, aber es ist ungeheuer wichtig. Wenn das nicht stimmt, wackelt alles andere. Und wenn das schief ist, dann rutscht auch alles andere ab. Also dann kann nichts Gescheites drauf wachsen und aufgebaut werden. Und wir brauchen dieses Fundament, damit unser Leben mit dem Heiligen Geist wirklich sich gesund entwickeln kann. Das ist ganz entscheidend. Und auch, dass wir notwendige Unterscheidungen treffen können. Und deswegen halte ich mich dabei relativ lange auf und komme nicht gleich zu irgendwelchen Phänomenen und Erfahrungen und was weiß ich was, sondern wirklich erstmal Fundament legen. Wir brauchen das. Wie gesagt, sobald das schief ist, rutscht alles andere automatisch und das erleben wir sehr oft, viel zu oft. Und im zweiten Teil soll es dann mehr um sein Wirken gehen. Auch das ist ein sehr weites Feld. Auch da werde ich Schwerpunkte setzen. Und würde mich dann im zweiten und dritten Teil beschränken auf etwas, was ich drei Dimensionen seines Wirkens nenne. Gottes Geist wirkt sehr vielseitig, aber ich möchte so drei Dimensionen besonders betonen. Und dann noch einige wesentliche Aspekte für das Leben in der Fülle des Heiligen Geistes, Dinge, die wir beachten müssen, die dort auftreten, wie wir damit umgehen können. Das ist so mein Plan insgesamt. Und heute so der erste Punkt, wer ist der Heilige Geist? Und da ein erster Unterpunkt, Gottes Wort und Gottes Geist. Wir haben es mit dem Heiligen Geist buchstäblich in der Bibel von der ersten bis zur letzten Seite zu tun. Auf der ersten Seite steht gleich, die Erde war wüst und leer, und zwar finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser oder über der Urflut. Und wenn er die letzte Seite aufschlagt, das ist Offenbarung 22, da steht, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm, und wer dürstet, der komme, und wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Erste, letzte Seite. Das heißt, der Geist Gottes ruft die Schöpfung ins Dasein und er ruft die Schöpfung zurück zu Gott. Das macht er die ganze Zeit, auch jetzt, aber am Ende nochmal ganz besonders. Ruft die Schöpfung zurück zu Gott, dass sie ganz, ganz neu wird. Er sorgt dafür, dass die Schöpfung zu Gott kommt und er sorgt dafür, dass Gott zur Schöpfung kommt. Beides. Das ist seine Aufgabe. Und dabei ist er aufs Engste mit dem Wort Gottes verbunden. Die Schöpfung entsteht, indem Gott spricht. Gott sprach und es geschah. Und der Geist ist so dabei, dass dieses Wort Gestalt gewinnt. Ich könnte auch sagen, wenn ich spreche, kommt ja so ein Hauch aus meinem Mund, weil Gott wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Wind, weil er stärker ist. Und das Wort für Geist ist gleichzeitig auch Wind oder Hauch. Also es ist ganz eng zusammen, Gott spricht und da ist sein Geist drin. Und dieser Geist setzt das in die Wirklichkeit, in die Realität, was Gott spricht, von Anfang an. Und die Veränderung der Schöpfung geschieht ebenso unter dem Wirken des Geistes. Wir haben es gelesen, er gibt den Ruf Gottes weiter, der Geist und die Braut sprechen, komm, er vereinigt sich mit der Braut. Er lädt ein, das mitzusprechen, weiter zu sagen, was Gott sagt, also wieder Gottes Wort auch in unserem Mund durch Gottes Geist. Und auch zwischendurch in der ganzen Bibel treffen wir ihn überall. Ich war mal relativ kritisch in Bezug auf den Heiligen Geist, weil manche da Erfahrungen in der Theologie hatten, wo mir gesagt wurde, das wäre nicht biblisch. Wenn man das prüfen will, ist es am besten, man liest die Bibel durch und studiert das mal selber, was da so steht. Das habe ich mehrfach getan und habe immer blau angestrichen in meiner Bibel, wo der Geist Gottes wirkt. Von daher habe ich mir dann Überblick verschafft und bin da zu einem anderen Ergebnis gekommen, als ich vorher gedacht hätte. Und davon profitiert er jetzt. Also wir haben es mit dem Heiligen Geist von der ersten bis zur letzten Seite zu tun, auch noch in einem ganz anderen Sinne. Er ist tatsächlich auf jeder Seite der Bibel zu finden, auch wenn er nicht ausdrücklich dasteht, nicht jede Seite hier blau, weil er bei ihrem Zustandekommen mitgewirkt hat. Er ist sozusagen der Co-Autor von dem, was hier steht. Also jedes biblische Buch hat wenigstens zwei Autoren, einen Menschen, manchmal auch mehrere, bei dem Psalm oder woanders weiß man es auch nicht so ganz genau manchmal, ob da noch jemand was nachgeschrieben hat, keine Ahnung, einen Menschen wenigstens und Gottes Geist dazu. So, die Menschen sind schon lange tot. Das, was sie geschrieben haben, ist ziemlich alt. Aber der Heilige Geist ist weder tot noch alt. Und deshalb ist er so wichtig, weil wenn er ist der Fachmann, er war dabei, er weiß, wie das gemeint ist. Er ist der, der das heute auch in unser Leben übersetzen kann und der uns das erklärt, sodass es uns betrifft, sodass wir lebendig werden durch das Wort. Die Bibel sagt selber, die heiligen Schriften der Bibel sind vom Geist Gottes inspiriert. 2. Timotheus 3,16. Da steht Theopneustos. Theos ist Gott und Pneuma ist der Geist. Ganz wörtlich Gott gegeistet. Man kann es gar nicht übersetzen. Gott gegeistet, Gott gehaucht oder inspiriert. Spirit ist auch der Geist. Ja? Also das Wort ist von Gott her eingegeistet oder wie ich das sagen soll. Deshalb hat Thomas von Kempten gesagt, das war so ein mittelalterlicher Gelehrter, der einen Bestseller geschrieben hat, Nachfolge Christi. Der hat mal gesagt, die Bibel soll in demselben Geist gelesen werden, in dem sie verfasst worden ist. Und das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, dass ich die Bibel in dem Geist lese, in dem sie verfasst worden ist. Sonst gehe ich dran vorbei. Ich kann auch sonst viel Interessantes entdecken, ich kann das studieren und sonst was. Aber wenn nicht der Geist dazukommt, wenn ich es nicht in diesem Geist lese, in dem es geschrieben ist, geht es an mir vorbei und verpasse ich das, was Gott bereit hat. Es ist also buchstäblich möglich, ein begeisterter Bibelleser zu sein, dem Gottes Geist mich erfüllt und mir das erklärt. Und da bin ich auch begeistert, weil ich ständig Neues entdecke. Also früh das Erste, was ich mache, ist, ich schlage die Bibel auf oder die Losung und dann die Bibel, was da steht, rundherum und lese das. Ich habe das alles schon x-mal gelesen, bei jedem, ja, kann ich so von mir sagen, aber es ist immer wieder neu. Und es ist immer wieder ein Reden Gottes. Und es geht mir immer wieder Neues auf. Da kommt man auch nie ans Ende, weil Wort und Geist zusammen gehören und zusammen wirken müssen. Und wenn ich in dem Geist Gottes die Bibel lese, werde ich ein begeisterter, buchstäblich, im doppelten Sinne wenigstens, Bibelleser. Wünsche ich euch. Aber es geht nicht nur um das, was wir unter Begeisterung verstehen. Das auch, aber nicht nur. Vielleicht kann ich noch sagen, dass Martin Luther das sehr eng verbunden hat und Wort und Geist. Da war es also so eng, dass er sagte, der Geist kommt nur durch das Wort und überhaupt gar nicht anders. Das, denke ich, ist eine Engführung, das stimmt so nicht. Er hat dann auch in der Folge manches abgelehnt, wo ich sage, das ist sehr schade, da hat er vieles verpasst und uns auch vermasselt. Er kann auch durch Gebet kommen oder mal unabhängig wirken, aber es wird am Ende immer wieder ins Wort hineinführen und es wird vom Wort heraus erklärbar sein und so weiter. Ja? Also dieses ganz nur enge, nur Wort und Geist zusammen und ohne den Buchstaben habe ich auch den Geist gar nicht, das, denke ich, ist eine Engführung. Trotzdem, Wort und Geist gehören ganz eng zusammen. Und auch da gilt, was Gott mal an anderer Stelle gesagt hat oder Jesus, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Eben deshalb in dem Geist lesen, dem sie geschrieben ist. Kommen wir schon zum zweiten Punkt, Gott und Gottes Geist. Geist in den Sprachen der Bibel, Ruach, Hebräisch, Pneuma, Griechisch, bedeutet Hauch Atem oder Wind. Es ist also Gottes Atem, oder ich könnte sagen, das, was von Gott ausgeht und uns erreicht, wenn er uns anhaucht und wenn er spricht. Und wenn Gott auf der Erde wirkt, dann geschieht das immer durch seinen Geist. Also wenn wir es mit dem Wirken Gottes hier in irgendeiner Weise zu tun haben, haben wir es immer automatisch mit dem Heiligen Geist zu tun. Es geht gar nicht anders, weil das das von Gott ist, was uns hier erreicht. Wir können Gott nicht erleben, außer durch seinen Geist. Er wird Geist Gottes genannt oder Gottesgeist oder, und das ist die häufigste Bezeichnung, Heiliger Geist. Heiliger Geist. Es ist gut, dass wir das eben gesungen haben. Heilig ist das, was Gott gehört, was ganz und ausschließlich zu Gott gehört. Und deshalb ist das Heilige ganz anders als alles andere. Also eine Definition von heilig wäre ganz anders als alles andere, weil es zu Gott gehört. Und weil Gott ganz anders als alle anderen ist. Deshalb sind Zeitgeist und Heiliger Geist so ziemlich das Gegenteil voneinander. Ja? Weil Gottes Geist ist ganz anders als alles andere. Es gibt auch einen frommen Zeitgeist. Mit dem haben wir es sehr viel und vorwiegend zu tun. Wenn ihr wissen wollt, wie der tickt oder wie der so ausstrahlt, dann lest einfach mal einen der vielen Bücher, der frommen Bücherkataloge durch. Da gibt es auch ein paar geistliche Bücher drin. Aber wenn ihr mal so guckt, wie da geworben wird und was da so gemacht wird und was da so für Themen sind, das ist frommer Zeitgeist. Im Wesentlichen. Ich bin da oft ganz traurig, wenn ich diese Dialoge und diese Kataloge durchblättere. Heiliger Geist, er macht heilig. Er heiligt. Er kann deshalb sogar Geisterheiligkeit genannt werden. Er bringt mit Gott in Berührung und das kann ja gar nicht ohne Folgen bleiben, es geht nicht. Entweder reiß ich aus und halt's nicht aus, geh weg oder trete weg oder irgendwas oder etwas von Gottes Wesen geht auf mich über. Das sind die beiden Möglichkeiten. Andere habe ich nicht, wenn Gott wirklich da ist. Also er sorgt dafür, dass etwas von Gott, auch von Gottes Art, von Gottes Wesen oder von Jesus auf mich abfärbt. Andere Bezeichnungen sind Christi-Geist oder Geist Christi oder Geist Jesu oder Geist Jesu Christi. Das ist der, der Jesus erfüllt hat. Und das, was Jesus erfüllt hat, will auch uns erfüllen. Es ist derselbe Geist. Häufig ist auch in der Bibel nur vom Geist die Rede. Und dann muss man mal genau hingucken, wer ist denn jetzt gemeint? Ist das der Heilige Geist? Oder ist es der menschliche Geist, oft in Kooperation mit dem Heiligen Geist? Die hängen ganz eng zusammen, arbeiten ganz eng zusammen. Oder ein anderer Geist. Eine ganz einmalige Bezeichnung ist der ewige Geist. Steht nun mal so im Hebräerbrief. Und da steht, er war an dem Opfer von Jesus beteiligt. Durch den ewigen Geist hat Jesus sich Gott dargebracht. Und so sorgt dieser Geist Gottes auch dafür, dass dieses Opfer, was 2000 Jahre her ist, uns heute zugute kommt. Dass wir unter Kraft dieses Opfers leben, dass wir die Frucht dieses Opfers genießen. 2000 Jahre, Kreuz Golgatha, lange her, Geist Gottes, ewiger Geist, er transportiert das ins Heute. Und er wird es noch in die Ewigkeit transportieren. Jesus nennt ihn auch den Beistand. Komme ich da nochmal drauf? Oder Geist der Wahrheit? Es kann sogar gesagt werden, der Geist ist die Wahrheit, so wie von Jesus die Rede ist. Er ist die Wahrheit. Und da merken wir, dass er schon wieder ganz eng mit Jesus zusammenhängt. Jesus ist die Wahrheit, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Geist auch die Wahrheit, ist von ihm gesagt, 1. Johannes 5, 6. Und in diesem Zusammenhang ist eine wichtige Frage, ist dieser Geist nun ein Es oder ein Er oder eine Sie? Oder die Kernfrage eigentlich, ist er eine Kraft oder ist er eine Person? Kraft oder Person? Da gibt es viele Diskussionen drüber und viele verschiedene Ansichten. Ich halte es für ganz wichtig, dass wir hier eine klare biblische Sicht haben, sonst wird wieder alles andere schief, wie wir mit ihm umgehen. Eine Kraft zum Beispiel kann ich verfügen, ich nehme die Steckdose und mache damit, was ich will. Ja, das ist dann in meiner Verfügung. Wenn das der Geist Gottes wäre, hätte das andere Konsequenzen, als wenn er eine Person ist. Über die kann ich nicht immer verfügen und die macht auch nicht immer, was ich will. Und wenn es Gottes Geist ist, dann sollte ich machen, was diese Person will. Ja? Also es hat Riesenkonsequenzen, ob er nur eine Kraft ist, die so auf mich kommt oder mich befähigt oder mit der ich was machen kann, oder ob er Person ist. Ruach im Hebräischen ist vom grammatischen Geschlecht her weiblich. Pneuma im Griechischen ist sächlich, also neutral. Und der Geist im Deutschen ist männlich. Da haben wir alle drei Geschlechter. So. Da hat aber das grammatische Geschlecht nicht viel zu tun mit dem, ich sag mal, biologischen Geschlecht oder so. Das verwechseln heute viele. Und Feministinnen und Feministen reden heute gern von der Geistin oder von der Heiligen Geist Kraft, klingt ein bisschen vornehmer noch, aber hat auch das Weibliche drin. Ich persönlich halte von dieser Redeweise nicht so sehr viel oder gar nichts, obwohl es eine gewisse Berechtigung hat, dass Ruach eben im Hebräischen tatsächlich weiblich ist, aber eben nicht bei uns. Und ja, ich selber denke, dass diese Redeweise von der Geistin und Geistkraft gerade vom Heiligen Geist nicht so sehr entspricht. Oder ich kriege da eher Bauchschmerzen. Aber bleiben wir bei der Frage Kraft oder Person. Da muss ich noch was sagen. Alles, was bei Gott ist und von Gott kommt, lebt. Also bei Gott gibt es gar nichts Totes. Wenn ihr mal im Himmel seid, werdet ihr das sehen. Da gibt es keinen toten Stein und kein totes Gras. Und es lebt alles. Es geht gar nicht anders. Wo Gott ist, ist Leben. Da kann gar kein Tod sich halten. Also so eine tote Energie oder Kraft wie unser Strom oder was ist das kann bei Gott überhaupt nicht sein, nicht stattfinden. Der Geist ist das Leben Gottes oder das belebende Leben Gottes, das, was unmittelbar von Gott kommt und ausgeht. Und wenn wir Worte für Gott finden wollen, eigentlich haben wir keine, weil Gott viel zu groß ist, man kriegt das nie in unsere Begriffe hinein, aber wenn wir für Gott ein Wort finden wollen, dann ist er nicht ein S, sondern nur eine Kraft, eine Energie im Prinzip, sehen auch manche so. Ja? Gott so eine kosmische Energie, die ich aufnehmen kann, sondern Gott ist Person. Auch das ist wieder ein Riesenunterschied. Habe ich es bei Gott mit so einem Kraftfeld zu tun, also einem universellen, was weiß ich, Fluidum, was ich anzapfen kann? So wird es heute oft gesehen, so im New Age-Bereich. Das würde bedeuten, ich muss bloß gewisse Gesetzmäßigkeiten kennen, um diese Kraft irgendwie anzuzapfen und dann habe ich sie und dann wirkt sie. Und bitte schaut euch jetzt mal bestimmte christliche Theologien auf Frömmigkeiten an, die genauso funktionieren. Ich habe bestimmte Gesetzmäßigkeiten, ich muss das und das machen, ich muss das und das bekennen, ich muss dies und jenes machen und dann funktioniert es. Da werden Techniken vermittelt. Wenn ich Techniken vermittle, dann gehe ich aus, dass ich mit einer Energie was zu tun habe und die managen kann. Energiemanagement, warum ist? Und manches, was sich auch so im Geistlichen breit macht, ist so eigentlich so eine Art frommes Energiemanagement. Und ich sage, diese Gesetzmäßigkeiten, die da gelehrt werden, funktionieren im Buddhismus und Hinduismus ganz genauso wie im Christentum. Und wenn das so ist, dann habe ich es nicht mehr mit dem Heiligen Geist zu tun, dann habe ich was anderes. Ja? Bitte achtet da mal drauf, auch wie da so geredet wird oder wenn bestimmte Dinge funktionieren, dann ist das Magie, dann ist das, mit der Person kann ich nicht so. Da funktioniert nicht irgendwas, sondern da frage ich jemanden, da bin ich unter der Führung von jemandem, da ist eine Führung, das ist auch jedes Mal anders, der Geist Gottes ist kreativ, der macht kein Schema, das ist immer so, funktioniert, das geht gar nicht. Ihr merkt schon, ich will zur Person hin. Kann man jetzt drüber philosophieren, was Person ist? Ich bin kein Philosoph. Ich sage mal so, ein Zentrum, das Informationen aufnimmt und ausgibt, das einen Willen hat und einen Charakter und entsprechend reagiert. Das ist mehr als ein Computer, der nimmt auch Informationen auf und gibt sie ab, ja. Aber ein Zentrum, das Informationen aufnimmt und ausgibt, das einen Willen hat und einen Charakter hat und entsprechend reagiert. Das ist für mich erstmal das Merkmal einer Person. Und genau dies kann auch vom Geist gesagt werden. Der Geist wird von Gott gesandt, genauso wie Jesus gesandt wurde oder wie Menschen ausgesandt werden. Das heißt immer wieder, er spricht, er redet, der Geist sprach oder der Geist und die Braut sprechen, das machen Personen, das machen nicht Kräfte. Er leitet, die vom Geist Gottes geleitet werden, die sind Gottes Kinder, sagt Römer 8 mal. Oder wenn ihr sowas seht wie in der Apostelgeschichte, da hat Paulus seinen Reiseplan, der hat das immer strategisch so überlegt und gedacht und dann heißt das, sie zogen durch Phrygien und Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Was sind das jetzt? Will Gott nicht, dass sie in Asien auch das Wort Gottes hören? Klar will er das, aber jetzt nicht. Geist Gottes sagt, nee, ihr geht dort nicht hin. Dann versuchen sie es woanders, versucht man nach Bithynien zu reisen, aber der Geist Jesu ließ es nicht zu. Merkt ihr was? Der war dabei und hat gesagt, nee, dort geht ihr jetzt nicht hin. Das will ich nicht. Das macht keine Kraft. Das macht eine Person. Und am Ende hat er dann eine Vision, der Paulus erträumt was und dann wissen sie, wo Gott ihn hinführt und kommen sie nach Europa. Sonst wären die noch weiter in Asien darum gekreist. Ja? Also Gottes Geist leitet, es macht eine Person. Er sendet aus, er setzt ein, er setzt Älteste ein, heißt es mal. Er beruft, er bezeugt etwas, er bestätigt Dinge. Geist Gottes bestätigt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind, zum Beispiel. Das ist ein wichtiges Wort. Es gibt Mitzeugnis. Er kann die Augen öffnen. Stephanus, er sieht plötzlich den Himmel offen. Er zeigt Zukünftiges an, sagt Jesus. Und wir finden das in der Apostelgeschichte, wie dann auch Paulus sagt, der Geist Gottes bezeugt mir überall, wo ich hinkomme. Es warten Fesseln auf mich, sowas. Und dann kommen andere, die sagen, ja, da kommen Leute, die werden dich festnehmen und so. Ja, er zeigt Zukünftiges an. Jesus sagt es auch. Er macht lebendig, heißt es mal. Geist macht lebendig, Johannes 6. Er teilt Gaben aus, wie er will. Da ist nicht einfach eine Gießkanne oben anonym, die da so. Er teilt aus, wie er will. Das kann man nur von Personen sagen. Geht nicht anders. Er gibt Kraft. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. So die wörtliche Übersetzung. Er gibt Kraft. Er kann betrübt werden. Ich kann ihn traurig machen. Das geht mit der Kraft auch nicht. Mit einer Person sehr wohl. Er kann belogen werden, versucht werden. Ananias und Sapphira, sagt Petrus, warum habt ihr den Heiligen Geist belogen? Dann sagt er, ihr habt Gott belogen. Dann merkt man, wie nah das wieder an Gott gekoppelt ist. Wir lesen, er gibt Wachstum, schenkt Gemeindeaufbau. All die Bibelstellen könnt ihr als Fußnoten nachlesen zu Hause, könnt ihr alles überprüfen. Er kann einen Menschen entrücken. Philippus hat das mal erlebt. Sehr schneller Transport. Alten Testament gab es das auch schon bei den Propheten. Elia, Elisa, die waren das gewohnt eigentlich. So die Propheten, Jünger, die rechnen damit. Das passiert immer mal. Ja, er ist der Tröster, der Herbeigerufene, der Helfer wie Jesus. Er fungiert als Zeuge, der Heilige Geist ist Zeuge. Und wir, sagt Petrus mal. Man kann mit dem Geist gehen, sagt Paulus, in ihm wandeln, mit ihm eine Reihe bilden. Das ist eigentlich ein militärischer Ausdruck, aber ich richte mich aus in einer Reihe und mit den anderen gehe dort hinterher, ich marschiere dort hinterher. Das kann ich alles nur mit einer Person machen. Ja? Also, alles Dinge, die eindeutig nur von einer Person gesagt werden können. Und trotzdem, und das ist jetzt vielleicht das Schwierige, wird manchmal von ihm gesprochen, als wäre er eine Sache oder zum Beispiel eine Flüssigkeit. Das heißt, er wird ausgegossen. Da gießt man eine Person aus. Möchte ich mir jetzt nicht vorstellen. Ne? Das wird eher vom Wasser gesagt oder Soße. Man kann in ihn hineingetauft werden oder hineingetaucht werden. Das ist auch wie eine Flüssigkeit. Man kann mit ihm getränkt werden, schreibt Paulus mal, wie so ein Schwamm im Eimer, so ganz vollgesaugt. Ich komme da nochmal drauf. Man kann von ihm erfüllt werden. Ich kann Vollgeiste sein, auch halb voll oder leer. Da wäre es wie eine Menge, ja? War so Füllstand anzeige so. Gab Leute, die waren Vollgeistes, das konnte man sehen. Irgendwie hatten die da so ein Messgerät außen dran, konntest du sehen, wie hoch das Thermometer ist. Und es gab welche, die waren wahrscheinlich nur halb voll oder gar nicht. Jedenfalls wusste die Gemeinde immer, wenn sie jemanden wählen sollte, soll ein Geisterfüllte sein. Die haben da diese Füllstandsanzeige gesehen. Und wir sehen die heute nicht mehr, das ist das Problem. Aber oder viele sehen sie nicht mehr. Aber es scheint zu gehen. Also man kann voll des Geistes sein. Oder Christen sind Menschen, die mit dem Geist gesalbt sind, heißt es mal. Salbe ist auch eine Sache, ja, die kann ich mir drauf machen. Oder er ist die Salbung, heißt es mal. Oder auch wenn von ihm die Rede ist, dass er eine Gabe ist, ja, das ist ein Geschenk, ist auch eher eine Sache. Er wird gegeben. Ich kann ihn oder es empfangen. Ich kann mit ihm versiegelt werden. Siegel drauf auf der Stirn. Gottes Eigentum, besiegelt, steht fest. Ganze unsichtbare Welt sieht es. Oder auch, es gibt Austeilungen des Heiligen Geistes. Das kann man nur verschieden verstehen, ob das dann eine Sache verteilt wird oder ob der Geist Gottes etwas verteilt oder verschiedene Geisteswirkungen verteilt werden. Die Hebräer kannten das jedenfalls. Sie hatten das erlebt, als sie zum Glauben kamen. Es gab verschiedenartige Austeilungen des Heiligen Geistes. Das gehörte für sie zum Standard. Für uns heute leider nicht mehr. Bei diesen Dingen würde man vielleicht eher von einem S sprechen oder statt von einem Er, ja? Das müssen wir aushalten. Gott ist immer noch größer als unsere Schema, die wir so haben, Schemata. Und dann gibt es auch Aussagen, die man vielleicht sowohl von einer Sache als auch einer Person sagen kann oder wo man es schwer zuordnen kann. Man kann aus Wasser und dem Geist geboren werden oder aus dem Geist Gottes geboren werden. Er sorgt für Wiedergeburt und Erneuerung. Er kann auf Menschen fallen. Ist das jetzt eine Sache oder fällt da eine Person auf die andere? Da kann man überlegen. Er bringt Frucht hervor. Was ist denn das jetzt? Macht das eine Person oder ist das so ein Prinzip in der Pflanze oder so eine Kraft oder was? Man kann durch ihn Dämonen austreiben. Jesus sagt, wenn ich durch den Geist Gottes Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Aber was heißt das? Heißt das nur, dass er eine bestimmte Kraft hat, wo die anderen Geister ausreißen? Es heißt sicher auch unter der Führung des Geistes, dass er wusste, mit wem er es zu tun hat und was er dort sagt und wann er das tut. Also von daher haben wir dort auch wieder beides, meiner Ansicht nach. Er sorgt für Heiligung. Und dann ist im Urtexten so, dass der Geist manchmal mit Artikel, manchmal ohne steht. Im Deutschen machen wir das immer mit Artikel, in der Regel Übersetzungen. Aber er fehlt manchmal auch. Zum Beispiel heißt es manchmal nur Heiligen Geist empfangen. Ist dann die Sache oder die Person gemeint? Zum Beispiel Johannes 20, Jesus haucht die Jünger an, empfangt Heiligen Geist. Ich sage, es war mal so eine Anzahlung schon. Etwas vom Heiligen Geist war noch nicht die ganze Fülle, die kam Pfingsten, aber sie haben schon was von ihm mitgekriegt. Person oder Sache, wenn schon, dann beides. Aber auf alle Fälle Person. Bei Gott ist es kein Widerspruch, glaube ich, weil Gott sowieso das alles Leben, wie gesagt, Gott ist selber Leben in Person. Und alles, was von ihm unmittelbar kommt, ist von seiner Person und Persönlichkeit durchweht. Auf jeden Fall ist der Geist sehr viel mehr als nur eine Kraft oder eine Energie oder ein leitendes Prinzip. Ich würde sagen, er ist eine Person und gibt Kraft. Das kann ja gehen, ne? Er ist eine Person und gibt Kraft. Ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen. Ihr habt vielleicht an diesen Aufzählungen schon gemerkt, wie wichtig der Geist Gottes ist. Dass in unserem Leben in Bezug auf Gott eigentlich nichts läuft ohne ihn. Gar nichts laufen kann. Wenn Gott auf dieser Erde wirkt, ist sein Geist immer dabei und immer involviert. Also wir müssen uns hüten, ihn zu unterschätzen. Ja? Allerdings gibt es auch die Gefahr der Überschätzung. So bedeutend er ist, und mir ist er sehr wichtig, und ich betone ihn sehr viel mehr als viele andere das tun. Ja? Es gibt in der Bibel in Bezug auf den Geist Gottes durchaus eine Zurückhaltung, die uns wahrscheinlich gar nicht bewusst ist oder den meisten gar nicht auffällt. Es ist sehr viel häufiger von Gott die Rede als von ihm. Sehr viel häufiger. Es ist sehr viel häufiger von Jesus die Rede als vom Geist Gottes. Und wenn von ihm die Rede ist, dann eigentlich immer in Bezug auf Jesus oder auf Gott. Er ist sozusagen nicht selbstständig. Und es geht, wenn wir bei biblischem Christentum bleiben wollen oder dorthin kommen wollen, nicht nur um eine Geisterfahrung losgelöst von der Bibel oder von Jesus Christus. Es ist also biblisch nicht denkbar, dass sich jemand nur für den Heiligen Geist interessiert, zum Beispiel um bestimmte Erfahrungen machen zu können, die einfach cool sind oder schön sind oder begeistern, oder um innerlich abgefüllt zu werden oder um einfach mal abheben zu können. Das alles schenkt Gottes Geist auch, ja. Aber es ist biblisch nicht denkbar, sich nur für den Heiligen Geist zu interessieren, aber Jesus und Gott ist einem egal. Oder Gottes Wort und Wille interessiert nicht. Oder ich möchte den Geist, aber ich möchte selbstbestimmt leben, wie ich will. Das kann biblisch nicht funktionieren. Es kann technisch funktionieren, da müssen wir fragen, womit wir es zu tun haben. Aber biblisch funktioniert das nicht. Der Heilige Geist ist keine Wellnessdroge. Als solche Worte von manchen heute missverstanden, habe ich das Gefühl. Er ist auch kein Spielzeug oder Showelement, wo ich mal so was veranstalten kann oder wo ich Menschen irgendwie beeinflussen kann oder manipulieren kann. Die Versuchung ist sehr groß. Wenn jemand Erfahrung mit dem Geist Gottes hat und merkt, wie er wirkt, die Gefahr sehr groß, dass er das einsetzt, um dann Menschen noch zu beeinflussen oder irgendwelche Spielchen da zu machen, irgendwelche Shows abzuziehen. Und dann kann ganz schnell was überkippen. Der Geist Gottes hat doch nichts mit Magie zu tun. Magie ist, wenn ich bestimmte Formeln habe, bestimmte Prinzipien, die ich anwende, und dann hat es zu funktionieren oder funktioniert es. Das geht mit Gottes Geist nicht. Und wo es so geht, habe ich es mit frommer, spiritistischer, was weiß ich was, Magie zu tun. Bitte hier unterscheiden und genau hinschauen. Es scheint da manchmal missbraucht zu werden. Und die Frage ist, wie lange er das mitmacht oder ob er sich dann zurückzieht und was anderes dafür dazu kommt. Also man muss fragen, ob es da in manchen Fällen, ob man es wirklich noch mit dem Heiligen Geist zu tun hat oder ob da nicht ein anderer Geist längst übernommen hat und Regie führt. Der Heilige Geist ist in seinem Wesen ganz bescheiden und demütig und liebevoll. Bescheiden, demütig und liebevoll. Und das heißt, er stellt sich nicht selber in den Mittelpunkt. Er beansprucht nicht Aufmerksamkeit für sich selber. Was er macht, er weist auf Jesus und er weist auf Gott. Er macht Jesus groß und er macht Gott groß. Also er zielt immer auf Jesus, immer auf Gott. Jesus sagt, er wird mich verherrlichen, mich groß machen. Es kann sein, dass sein Wirken Aufmerksamkeit erregt. Das kann sein. Wer nochmal Pfingsten die Geschichte liest, die waren völlig durcheinander. Die Zuschauer vor allen Dingen, die gerieten Ekstase, nicht die, die es empfangen haben. Ekstase gerieten die Zuschauer. Und die einen waren begeistert und dafür und die anderen waren dagegen. Also, dass das mal Gewühl gibt und mal durcheinander, also das kann sein. Ja? Aber nicht, weil der Heilige Geist eine Schuhe abziehen will und im Mittelpunkt stehen will. Das ist nicht sein Anliegen an dieser Stelle. Er wird immer das Interesse von sich weg auf Jesus lenken. Petrus hatte das verstanden, als die alle so durcheinander kamen. Was ist denn das jetzt? Sind sie betrunken oder dies oder jenes? Erklärt Petrus, dass es Gottes Geist ist, dass das schon bei Joel steht und dass sich das jetzt gerade erfüllt. Und was macht er dann? Er redet von Jesus. Und er führt die Leute zu Jesus, damit sie am Ende auch Gottes Geist empfangen können. Ja, aber es bleibt nicht im Mittelpunkt, dieses Geisteswirken. Er sorgt dafür, dass Menschen für Jesus oder für Gott brennen, dass sie Feuer und Flamme für Gott und für Jesus sind. Das macht er sehr gerne. Und das heißt andererseits, so eine gewisse fromme Ich-Süchtigkeit, die man manchmal beobachten kann, ist nicht von ihm. Ich beobachte, dass bei manchen, zumindest je frömmer sie werden, desto sensibler werden sie auch, und zwar nicht nur für den Heiligen Geist, sondern vor allem für ihr frommes Ego. Und was da alles so ist. Und das empfindlicher werden sie, statt empfindsamer für Gottes Wirken. Also, dass man da mal was nicht verwechseln. Er weist von sich weg, er ist nicht im Mittelpunkt, er ist demütig, er dient Gott, er sorgt dafür, dass Gottes Wille geschieht. Und er dient uns so, dass Gottes Wille an uns, in uns und durch uns geschieht. Das macht er gerne. Und das heißt, auch wieder so ein gewisser frommer Hochmut, der sich auch bei Christen mit Geisterfahrung manchmal einstellt und der dann auf die anderen, die nicht so fromm sind, herabschaut, und die spüren das auch, das ist dann nicht vom Geist Gottes. Es können durchaus echte Erfahrungen dahinter stecken, das will ich jetzt nicht bestreiten, das gibt es, aber dann hat der Charakter hier noch Nachholbedarf und dann muss an der Frucht noch etwas nachreifen, dass das wieder zusammenkommt, dass auch sein Wesen wieder durchkommt und nicht nur seine Kraft und seine Befähigung. Das ist wichtig. Ja, er ist vom Wesen her sehr demütig und weist von sich weg. Und einer, der ihm folgt, wird es auch machen. Er wird den anderen dienen, aber er wird Jesus groß machen. Er wird Gott in den Mittelpunkt stellen und nicht sich selber und seine Bedürfnisse. Gottes Geist ist auch ganz liebevoll. Das ist seine erste Frucht mit und wo keine Liebe ist, ist er vermutlich auch nicht so sehr dabei. Ja. Es gibt so ein Sprichwort, entschuldigt, das leider berechtigt ist, je frömmer, desto schlimmer. Und dafür ist Ursache nicht der Heilige Geist, sondern, ich sage mal so, das fromm gemästete Fleisch, das gibt es auch. Fromme religiöse Christen oder fromme religiöse Dämonen, die sich als geistlich ausgeben, das gibt es auch. Es gibt fromme Dämonen, die ganz geistlich und fromm kommen und die manche mit dem Geist Gottes verwechseln. Und das merkt ihr zum Beispiel an einem gewissen Egozentrismus und dass man die Aufmerksamkeit in diese Person nur hat und die Phänomene und so weiter. Ja? Da lässt sich oft auch so eine gewisse fromme Profilierungssucht beobachten. Das ist, glaube ich, nicht der Geist Gottes. Und es gibt etwas, was mich sehr nachdenklich macht, was ich sehr schmerzlich finde und eigentlich ist es gar nicht erklärbar oder die Bewegung, die am meisten Geisterfahrungen kennt und das am höchsten schätzt, ist zugleich auch die Bewegung, die am meisten gespalten ist und am meisten Spaltungen hervorruft. Es gibt keine Bewegung weltweit, die so gespalten ist wie die Pfingstbewegung und wie die charismatische Bewegung und die so viel zu Spaltungen führt. Es gibt keine vergleichbare Denomination oder irgendwas. Das ist manchmal nötig, rauszugehen oder irgendwas. Ich will das überhaupt nicht bestreiten, das gibt es. Ja? Aber insgesamt ist das eher dem frommen Fleisch oder religiösen Dämonen zu verdanken als dem Geist Gottes. Ich glaube nicht, dass der Geist Gottes ein Spaltpilz ist in seinem Wesen. Das Neue Testament redet von der Einheit des Geistes. Und die können wir gar nicht herstellen, die können wir gar nicht organisieren. Ich rede jetzt nicht der Ökumene das Wort, überhaupt nicht. Paulus sagt, sputet euch, wörtlich sputet euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Also der Geist schenkt diese Einheit. Ich kann sie kaputt machen oder ich kann sie bewahren. Das sind meine Möglichkeiten. Herstellen kann ich sie nicht. Ich kann sie nur empfangen. Aber der Geist Gottes, der verbindet, der macht eins mit Gott, der macht eins mit Jesus und deshalb macht er auch die untereinander eins, die mit Gott und mit Jesus verbunden sind. Wie sollte das sonst gehen? Auch ein Leib muss in sich eins sein. Wenn du eine Autoimmunkrankheit hast, wenn du gegen dich selber kämpfst, hast du ein Problem. Und der Leib Christi hat da viele Probleme und viele Autoimmunerkrankungen. Das ist nicht der Geist Gottes. Auch wenn man sich auf ihn beruft. Der Heilige Geist ist nicht nur ein frommer Geist und nicht nur ein charismatischer Geist. Das ist er auch, aber er ist mehr. Und er verbindet mit Gott. Und ich will damit sagen, es geht um Gott. Es geht um Gottes Reich und es geht um Jesus. Und deshalb geht es um den Heiligen Geist. Deshalb. Er richtet uns ganz auf Jesus aus, auf Gott aus. Er bringt Jesus in unser Leben. Und er bringt Gott und seinen Willen in unser Leben. Er zielt auf Gott, auf Jesus und hat nur dieses Anliegen, dass Gott, dass Jesus bei uns zum Ziel kommt und dass wir bei Gott zum Ziel kommen. Vielleicht ist das der Grund dafür, sage ich noch was, ich ärgere euch heute ein bisschen, weshalb die Bibel kein Gebet zum Heiligen Geist kennt. Lest sie bitte mal durch, ihr werdet keins finden. Das ist vielen gar nicht bewusst. Der Heilige Geist hilft beten, ganz sehr. Er unterstützt uns beim Beten, er betet sogar selber für uns. Meistens kann er da nur seufzen, sagt Paulus, aber es reicht. Wir sollen im Geist beten, wir sollen mit dem Geist beten. Beide Redewendungen kennt die Bibel, es bedeutet ungefähr dasselbe. Also im Geist beten, mit dem Geist beten, aber es gibt keine Aufforderung, zum Geist zu beten. Merkwürdig. Unsere Praxis ist ja oft ganz anders. Schon seit der frühen Kirche kommt Heiliger Geist und diese ganz alten Hymnen, auch die ganz neuen. In der Bibel haben wir das nicht. Aber seitdem die Trinitätslehre als Dogma durchgesetzt wurde, das war nicht von Anfang an so, gilt offiziell für die Christen aller Kirchen, dass der Heilige Geist, wirklich Zitat aus dem nizänischen Glaubensbekenntnis, mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Man kann das sicher ganz logisch aus der Trinitätslehre erklären. Ja, dort ist es in sich logisch. Aber in der Bibel findet ihr das nicht. An keiner Stelle. Und das ärgere ich nochmal, man sollte menschliche Lehren, die aus der Bibel abgeleitet sind, nicht mit der Bibel selber gleichstellen. Manche helfen, einiges zu verstehen. Wie wir es im Himmel mal sehen werden, bin ich mal gespannt. Es kann sein, dass wir da manches, was wir vehement verteidigen und immer betonen, gar nicht mehr so betonen oder völlig beiseite legen. Es könnte sein. Deswegen ist die überwiegende Mehrzahl der Gebete auch im Neuen Testament an den Vater gerichtet, an den Vater. Es gibt einige wenige Gebete zu Jesus, gar nicht so viele, aber es gibt sie. Und es gibt kein Gebet in der Bibel zum Heiligen Geist. Achtet bitte mal beim Bibellesen drauf. Achtet bitte einfach mal drauf, wenn ihr normal Bibel lest. Wer betet hier zu wem? Wenn ich den biblischen Bestand zusammenfasse, dann würde ich sagen, Gott kommt durch Jesus im Heiligen Geist zu uns und wir dürfen und sollen im Heiligen Geist durch Jesus zum Vater beten. Das ist der biblische Weg. Manchmal sage ich etwas technisch, Jesus ist der Draht zu Gott und der Heilige Geist der Strom. Wir brauchen beides, damit eine Kommunikation stattfindet. Dieser Gesang, er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, entstand um 370 nach Christus. nicht er, und wurde 529 in seiner jetzigen Form für alle Kirchen verbindlich gemacht, wurde angeordnet, ist immer zu singen. Aber der ursprüngliche Wortlaut lautete biblisch richtig: Ehre sei dem Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. Das wäre die biblische Zusammenfassung. Ich verwende das auch so, oder wenn ich segne, segne ich Gott, der barmherzige, allmächtige Vater, durch den Sohn im Heiligen Geist, sage ich gerne. Das ist der biblische Weg. Was der Heilige Geist sagt und gibt und tut, es empfängt er vorher von Gott oder von Jesus, sagt Jesus selber. Hat es von mir empfangen, von mir gehört oder vom Vater, dann gibt es euch weiter. Im Heiligen Geist beten heißt deshalb, unser Gebet kommt von Gott. Wir empfangen es durch den Heiligen Geist, es geht sozusagen durch uns hindurch, was wir sagen, wie wir sagen, und deshalb geht dieses Gebet dann auch wieder zu Gott. Und dann sind wir in so einem Kreislauf, dann sind wir wirklich in der Kommunikation mit Gott, weil es von Gott auch empfangen ist und wieder zu ihm hingeht. Und wenn alle das machen, dann haben wir die Einheit des Geistes in der Gebetsgemeinschaft. Man merkt ja, wie das zusammenpasst, wie eins auf dem anderen aufbaut, wie das fortgeführt wird und kein Chaos ist, wie manchmal ein Leiter wieder dreimal dasselbe betet und passt zusammen und so. Wenn der Geist das übernimmt, dann wird es empfangen, sowohl wofür wir beten, auch wie wir beten, als auch wann wir beten. Jetzt ist das dran, und dann merkt er, dass das eine wunderbare göttliche Ordnung ist. Das ist Beten im Geist, auf Deutsch. Die andere Form ist Sprachengebet. Ja? Reden wir nochmal drüber. So, um euch noch ein bisschen zu versöhnen wieder. Was die Bibel kennt, ist die Gemeinschaft des Geistes. Ja, so dieser Segenswunsch, Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen, wird in unserer Kirche vor jeder Predigt gesagt oder vor fast jeder. Gemeinschaft des Geistes, Genitiv, kann zweierlei bedeuten. Grammatiker wissen das noch, Subjektivus, Objektivus. Es kann sein, die Gemeinschaft, die der Geist Gottes stiftet. So verstehen das die meisten schlauen Kommentare. Also der Geist Gottes stiftet in der Gemeinde Gemeinschaft, er stellt Gemeinschaft her. Es kann aber genauso heißen, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wenn Paulus sagt, ihr seid berufen zur Gemeinschaft Jesu, ist auch derselbe Genitiv, dann heißt das natürlich Gemeinschaft, die Jesus herstellt, aber natürlich auch Gemeinschaft mit Jesus. So, von daher ist es biblisch legitim und richtig zu sagen, es gibt eine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. So, wenn ich bin jetzt spitzfindig, aber wenn ich mit jemandem Gemeinschaft habe, rede ich vermutlich auch mit ihm. Ich mache das jedenfalls meistens, oder nicht so viel wie andere, aber ich rede auch manchmal. Und wenn ich mit dem Geist Gemeinschaft habe, dann kann ich vermutlich auch mit ihm reden. Denke ich mal jetzt so. Jetzt stehen wir vor einem Dilemma, ich habe mich gerade widersprochen. Vielleicht nennt das die Bibel nicht beten, ich weiß es nicht. Weil Gebete sich an Personen im Himmel richten, also an Gott oder an Jesus, die sind im Himmel. Auch wenn Leute mit Engeln reden, nennt die das ja nicht beten, die Bibel. Ne? Die reden miteinander, weil die Engel auf der Erde sind jetzt. Aber wenn der Geist Gottes auf der Erde ist und ich habe mit ihm Gemeinschaft, also ich denke, da kann ich auch mit ihm reden. Wobei echte Engel zum Beispiel Anbetung ablehnen. Das hat Johannes mal versucht, ein anderer auch. Ein echter Engel wird immer sagen, nein, bete mich nicht an. Das ist ganz typisch. Es gibt Engel, die nehmen das gerne in Anspruch. Aber das sind dann die Falschen. Ich denke, dass der Geist Gottes ähnlich tickt, wenn ich das mal so sagen darf. Also, ob man den Heiligen Geist anbeten darf und soll nach der Trinitätslehre, ja, eindeutig ja. Bekenntnis aller Christen. Nach der Bibel, nein. Und wenn ihr das mal nicht in der ganzen Bibel studieren wollt, sondern ein bisschen kürzer, dann lest mal die Offenbarung durch. Die steht ja am Ende der Bibel und ist sozusagen die Zusammenfassung der ganzen Bibel. Wir haben die ganze Bibel vom Alten, haben viele Zitate aus dem Alten Testament, man versteht die Offenbarung gar nicht ohne das Alte Testament und den Rest vorher überhaupt. Lest mal die Offenbarung und schaut mal, wie das da sortiert ist mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Hochinteressant. Da könnt ihr feststellen, es wird nur zu Gott, zum Vater und zum Lamm, zu Jesus gebetet. Beide werden auch angebetet, der Geist aber nicht. Nur Gott, der Vater und das Lamm regieren, sitzen auf dem Thron. Der Geist Gottes ist vor dem Thron und führt Gottes Willen aus. Ist ein bisschen anders. Und wenn ihr zu faul seid, die ganze Offenbarung durchzulesen, dann könnt ihr auf meine Internetseite gehen. Da gibt es Arbeitsblätter zur Offenbarung. Und da habe ich auf 3 Seiten mal zusammengefasst, wie die ganze Trinität da in der Bibel funktioniert, sozusagen in der Offenbarung funktioniert. Am Ende mehr, so ein Sonderstudium nochmal, wo ihr das alles zusammengefasst habt, wo vom Geist die Rede ist und vom Sohn und vom Vater, und da entdeckt ihr das. Also die Bibel setzt die Akzente da tatsächlich anders, als wir das heute gewohnt sind. Ich wollte es nochmal bewusst machen. Wenigstens bewusst machen. Jetzt komme ich schon zu erstens. Drittens, das heißt schon, wann ist bei Jesus vom Heiligen Geist die Rede oder wann redet er vom Heiligen Geist? Es beginnt mit der Vorbereitung für das Kommen des Messias, der Vorbote von ihm. Johannes der Täufer wurde schon vom Mutterleib an vom Heiligen Geist erfüllt. Der einzige Mensch der Bibel, von dem das gesagt ist. Deshalb größer als alle anderen Heiligen des Alten Testamentes. Das ganz Neue kommt dann durch Jesus und der Heilige Geist ist immer Spezialist für Neues. Das sehen wir schon bei der Schöpfung, dann sehen wir es bei dem neuen Menschen, Jesus. Wir können uns nicht selber zu neuen Menschen machen, wir können auch nicht den Retter hervorbringen. Das kann nur von Gott empfangen werden und deshalb ist es kein Zufall, dass es genauso passiert ist, dass Maria bereit war, das Wirken des Geistes zu empfangen, so Jesus zu empfangen und ihn hervorzubringen als Sohn Gottes. Da beginnt Gottes neue Schöpfung. Wieder der Geist Gottes dort dabei, wie bei der ersten Schöpfung. Und wenn wir neu geschaffen werden, wiedergeboren, dasselbe wieder. Ja? Also der Übergang zu was völlig Neuem, Geist Gottes. Dann lebte Jesus ganz normal, so als Zimmermann, hat Bretter gehobelt und Steine geschlichtet. Das war auch so Hausbau und alles, ja. Keine Wunder getan, keine Predigt gehalten. Da brauchte er eine besondere Ausrüstung. Und so stand dann am Beginn seines Dienstes, so mit 30, wieder ein besonderes Wirken des Heiligen Geistes, als er in die Öffentlichkeit trat, sich taufen ließ, heißt, tat sich der Himmel auf und der Geist Gottes fuhr auf ihn hernieder. Und dann kam diese Stimme von Gott, du bist mein geliebter Sohn. Und dann geht es gleich weiter, ist voll Heiligen Geist, geht an den Jordan, wird vom Geist in die Wüste geführt, auch sowas gibt es mal, Weg der Versuchung. Dann kommt er in der Kraft des Geistes zurück, Synagoge, schlägt die Bibel auf oder kriegt sie aufgeschlagen. Da steht was von der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen, das Evangelium den Armen und dann die Gefangenen freizusetzen und so weiter. Ich kürze das jetzt ab. Da ist vom Geist Gottes die Rede, also als sein Dienst startet, Neues beginnt. Dann sagt er einmal, dass wir den Vater um Heiligen Geist bitten dürfen. Da steht es wieder ohne Artikel. Etwas vom Heiligen Geist erbitten oder mehr vom Heiligen Geist heißt das für mich. Es gibt so merkwürdige Gebete, ich bitte dich im Geist, aber Gott scheint ihn nie zu geben. Und dann betet man immer wieder und ist immer erfolglos. Das ist offenbar nicht gemeint. Ja. Er spricht einmal davon, dass er durch den Geist Gottes Dämonen austreibt. Er sagt was über die Lästerung des Geistes, die nicht vergeben werden kann. Er sagt, dass der Geist in der Stunde der Verfolgung lehrt, was man sagen soll. Dann ist im Johannesevangelium vom Geborenwerden aus dem Geist die Rede, wiedergeboren werden, dass der Geist lebendig macht, dass die Gläubigen den Geist empfangen, dass er wie lebendiges Wasser aus ihrem Inneren fließen wird. Und das war es im Wesentlichen, also gar nicht so sehr viel. Und dann redet Jesus erst wieder zum Abschied, diesem Übergang, wo das nächste Zeitalter sozusagen eingeläutet wird. Also vor der Kreuzigung, Johannes 14 bis 16. Und dann zwischen Auferstehung und Himmelfahrt auch, Lukas 24, Apostelgeschichte 1. Und da wird deutlich, so wie Jesus nur durch den Heiligen Geist ins irdische Dasein kam und nur durch den Heiligen Geist seinen Dienst tun konnte in Wort und Tat, so kann auch das, was Jesus gebracht hat, insgesamt nur durch den Heiligen Geist weitergehen. Das heißt, das neue Leben, das Jesus schenkt, gibt es nur durch den Heiligen Geist, Wiedergeburt. Und wenn Jesus durch unsere Worte reden und durch unsere Taten handeln will, dann geht es auch nur durch den Geist Gottes. Also, was Jesus begonnen hat, kann nur durch den Heiligen Geist weitergehen. Und was Jesus sagt und getan und uns erworben hat, kann uns nur durch den Heiligen Geist erreichen. Da sagt nun Jesus verschiedene Dinge über den Heiligen Geist. Ich bin jetzt bei 1,4 und damit schließe ich dann auch mit diesem Punkt, wenn ich den durch bin. Könnt ihr noch oder singen wir erst mal eins? Geht noch. Seid tapfer. Der Heilige Geist für die Jünger. Erstens der Beistand, der Jesus vergegenwärtigt. Jesus spricht davon, dass er den Vater bittet und dass er einen anderen Tröster schickt, der bei den Jüngern ist in Ewigkeit. Nämlich den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Sie sieht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Luther übersetzt Tröster, das ist wahrscheinlich die schlechteste aller möglichen Übersetzungen, aber sie ist möglich. Besser wäre Fürsprecher oder Beistand oder Helfer. Parakletos, das heißt der Herbeigerufene oder der zur Hilfe Herbeigerufene. Jemand sagt mal, ist der Helfer, nicht der Tuer. Also tun müssen wir schon auch was, aber er hilft uns. Das Wort beschreibt zu Hilfe gerufene, als Beistand herangeholte Personen und bedeutet dann Helfer, Beistand vor Gericht, Anwalt, Fürsprecher. Klar ist, dass Parakletos eine Person ist. Und klar ist auch, dass Jesus zunächst der Beistand, der Helfer, der Fürsprecher war. Nur er geht jetzt weg, er geht zu Gott zurück und Jesus braucht einen Nachfolger. Und den setzt er ein, den kündigt er an, einen Ersatz, einen anderen Helfer. Es gibt im Griechischen zwei Worte für anderer, heteros und allos. Heteros hört man jetzt manchmal, meint andersartig, von anderer Art. Heterosexuell ist Mann und Frau sind etwas verschieden. Ja? Altmodisches Beispiel, jemand spannt zwei Zugtiere vor einen Wagen, das gab es früher bei den Bauern. Ein Zugtier ein Pferd, anderes Zugtier ein Esel oder Ochse, da würde heteros stehen. Andersartiges. Das sind zwei verschiedene Zugtypen. Das Wort Allos wäre etwas anderes in der gleichen Art. Also wenn jemand zwei Pferde davor spannt, das eine Pferd und das andere Pferd, der eine Ochse, das andere Ochse, dann würde Allos stehen. Bei Johannes steht Allos. Also ein gleichartiger Beistand und Helfer und Fürsprecher und Anwalt, wie es Jesus war, genau wie Jesus, derselben Art und Weise ist der Heilige Geist. Dieselbe Qualität, dieselbe Art wie Jesus. Er tut genau das weiter, was Jesus bisher getan hat. Und deshalb kann Jesus sagen, ich will euch nicht als Weisen zurücklassen, weil der Geist Gottes genau das fortsetzt, was er getan hat. Ich komme zu euch. Er ist der passende Vertreter von Jesus. Durch Gottes Geist kommt Jesus zu uns. Und dieser Geist verlässt die Jünger nicht wieder. Er ist auf Dauer für alle vorgesehen, die mit Jesus als ihrem Herrn leben. Das hat Jesus nie zurückgenommen. Er soll bei euch sein in Ewigkeit, sagt er. Also zumindest hier auf der Erde sowieso und im Himmel auch noch. Von daher kann man sagen, seit der Himmelfahrt leben wir im Zeitalter des Heiligen Geistes, weil er auf der Erde wirkt. Und zwar bis Jesus wiederkommt. Deshalb ist er ja so wichtig. Und so wie die Jünger bisher Jesus kannten, sagte, ihr kennt ihn. Kennt ihr auch den Heiligen Geist? Das ist die Gemeinschaft des Geistes. Ich krieg mit, wer er ist, wie er ist, was er will. Ich habe eine Beziehung zu ihm. Das, wie zu Jesus. Die Welt sieht ihn nicht, kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Näher geht's gar nicht. Näher geht's nicht. Er ist aber nicht für Menschen, die Wahrheit scheuen. Es ist der Geist der Wahrheit. Und er wird von Jesus Zeugnis geben. Er wird euch in die ganze Wahrheit leiten, sagt Jesus. Und Jesus verherrlichen. Also, der Heilige Geist vergegenwärtigt Jesus. Er setzt das fort, was Jesus getan hat. Der Heilige Geist ist Jesus in uns. Man könnte auch sagen, Jesus multipliziert in uns. Oder Jesus aktualisiert in uns. Oder ich könnte sagen, der Heilige Geist ist das Jesus-Update für heute. Dass Jesus in uns aktuell ist. Und dann geht es in Johannes 14 bis 16 vorwiegend darum, dass Jesus durch den Geist den Jüngern auch uns weiter dient. Davon hat er vor der Kreuzigung gesprochen. Und er möchte aber dann auch durch uns anderen dienen, auch durch den Heiligen Geist. Davon hat er eher nach der Kreuzigung gesprochen, jedenfalls vom Schwerpunkt her. Er ist der Geist, der Vollmacht gibt. Jesus sprach zu den Jüngern, Friede sei mit euch, entsprechend wie der Vater mich ausgesandt hat, so sende ich euch. Als er das gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht, empfangt Heiligen Geist. Wenn er jemandem Sünden vergebt, wie ich das auch getan habe, dem sind sie vergeben. Wenn er sie behaltet, ihm, dann sind sie ihm behalten. Kann der jetzt nicht in Einzelheiten gehen, weisen nur darauf hin, dass man auch Sünden behalten kann oder muss manchmal? Und um das unterscheiden zu können, braucht man den Heiligen Geist, so wie Jesus wusste, wann er einem Menschen Vergebung zuspricht und wann nicht. Das geht nicht einfach so pauschal für alle. Wie das manche in einer erstaunlichen Vollmacht tun. Jesus hatte die nicht und es geht ja einzeln. Ja? Aber es gibt eine Analogie zwischen der Sendung von Jesus und der Sendung der Jünger. So wie mich der Vater beauftragt, gesendet hat, so nur könnt ihr auch euren Auftrag erfüllen. Und das heißt nur durch den Heiligen Geist. Anders geht's nicht. Jesus konnte es nicht ohne, wir können es auch nicht. Entsprechend sagt Lukas dann, oder sagt Jesus dort bei Lukas, dass Gott die Verheißung des Vaters sendet. Und sie sollen in der Stadt sitzen bleiben, ganz wörtlich, bleibt sitzen, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Ihr geht nicht los. Das ist ein Befehl. Befehl. Ohne den Heiligen Geist, ohne seine Kraft, macht bitte nicht los, bleibt sitzen, bis ihr das habt. Ein Befehl, der heute weitgehend ignoriert wird. Und dann wundern wir uns vielleicht, wenn Gemeinde und Kirche harmlos, kraftlos und ziellos ist. Und wenn das Ziel nur noch Konservierung zu sein scheint. Oder wir arbeiten mit Geschmacksverstärkern und Farb- und Konservierungsstoffen, damit das irgendwie nach Kirche schmeckt oder nach Reich Gottes. Warum nimmt man Geschmacksverstärker und sowas, damit es täuscht, damit man denkt, es schmeckt gut und es ist eigentlich gar nichts drin. Ja, es sind Täuschungsmanöver der Industrie. Man versucht so krampfhaft Kirche irgendwie zu erhalten, attraktiv zu machen. Aber es gibt durchaus Menschen, die den Betrug merken und die sagen, das ist nicht attraktiv für mich. Ist auch nicht, weil Gott nicht da ist. Weil das frische Leben, weil die Kraft fehlt, weil der Himmel gar nicht da ist. Ja? Also der Geist macht lebendig. Wir können Mumien konservieren. Wir können eine Leiche schminken und künstlich beatmen, immer mal wieder Duftspray drauf machen, damit es alles gut aussieht. Und manchmal denke ich, so spielen wir Kirche. Das ist nicht das, was Gott vorgesehen hat. Entschuldigt. Ja? Wir brauchen Erweckung. Wir brauchen diesen Geist ganz dringend. Wir brauchen nicht Selbsterhaltung durch Mumifizierung. Dass wir sie irgendwie noch was halten wollen. Und dazu müssen wir wissen, was die Verheißung des Geistes ist, oder dass die Verheißung des Vaters ist, was die Verheißung des Geistes ist. Wir müssen wissen, was diese Kraft aus der Höhe ist, und wir müssen sie empfangen. Und das können wir. Jesus hat es versprochen. Und diese Verheißung gilt nach Petrus allen kommenden Generationen. Allen, die Gott nachher zurufen wird, für die ist, diese Erfüllung mit dem Geist Gottes, Apostelgeschichte 2. Getauft werden, mit dem Heiligen Geist seine Kraft empfangen. Da werde ich dann das nächste Mal näher drauf eingehen, auf diese Dinge. Jedenfalls ist eine göttliche Mission nicht in menschlicher Kraft möglich. Könnt ihr stecken lassen. Dass Menschen von Gott erreicht werden, ist nur durch Gottes Geist möglich. Was menschlich machbar ist, ist sie mit einer Frömmigkeit infizieren. Aber darum geht es Jesus nicht. Und wenn ihr mal schaut, mit wem Jesus die meisten Probleme hatte, das waren die Frommen. Fromm ist nicht unbedingt geistlich. Ich sage manchmal, das Religiöse ist das Gegenteil vom Geistlichen. Deshalb müssen wir über den Heiligen Geist wirklich eine Klarheit haben, wer er ist, wie er kommt und was er tut und was er bewirkt. Und das würde ich gern das nächste Mal fortsetzen. Soweit.